Kein Kind kann sich davor retten, denn die Queer-Propaganda an Schulen ist mittlerweile eine regelrechte Flut. 40.000 LGBTQ-Zeitungen wurden allein in einem einzigen Bundesland an Schulen verteilt. Offenbar ab der ersten Klasse. Eine Auf-1-Recherche bringt den Skandal nun ans Licht. Mehr dazu gleich im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung Ärzteverfolgung, weitere Skandalurteile gegen Mutmediziner. Und sogar der Verfassungsschutz muss eingestehen, Auf-1 wird immer erfolgreicher. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten Auf-1. Zur Propaganda im Kindergarten kommen wir gleich im Schwerpunkt des Tages. Doch zunächst zu den wichtigsten Meldungen vom Dienstag und einem Ereignis, das durchaus Erinnerungen weckt. Seit Tagen gibt es immer wieder Meldungen über einen Ausbruch des Hantavirus auf einem Kreuzfahrtschiff. Am Dienstag rückte das Thema plötzlich in den Mittelpunkt der Schlagzeilen. Der Grund: Berichten zufolge soll das Virus an Bord auch von Mensch zu Mensch übertragen worden sein. Beobachter sehen in der aktuellen Berichterstattung Parallelen zur Anfangszeit der Corona-Politik. Auch damals gab es zunächst vereinzelte Meldungen, die später deutlich an Intensität zunahmen. Auffällig ist zudem, erst am Montag hatte sich die Weltgesundheitsorganisation WHO erstmals zu dem Thema geäußert. Für die Organisation sprach Maria van Kerkhove, Direktorin für Pandemievorbereitung.
Infektionen mit Hantaviren treten in vielen Teilen der Welt auf. Schätzungsweise kommt es jedes Jahr zu Tausenden von Infektionen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist selten, jedoch wurde in einigen früheren Ausbrüchen eine begrenzte Weitergabe unter engen Kontaktpersonen berichtet.
Nur einen Tag nach dieser Äußerung wurden dann die Berichte über eine Übertragung von Mensch zu Mensch publik. Die Kriegsvorbereitungen in Deutschland werden offenbar konkreter. Darauf deutet eine Antwort der Berliner Innenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Abgeordneten Christine Brinker hin. Das entsprechende Dokument liegt auf eins vor. Demnach planen mehrere Bundesländer noch in diesem Jahr die Kriegsübung Gesamtverteidigung 2026. Weitere Details enthält die Antwort jedoch nicht. Die Übung wäre ein Novum. Bislang gab es, zumindest in Berlin, vor allem Simulationen im Bereich Katastrophenschutz und medizinische Notlagen im Kriegsfall. Eine umfassende Simulation militärischer Konflikte hat es bisher nicht gegeben. Die Berliner Innenverwaltung ließ eine Anfrage von Auf-1 bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Die CDU will sich für schärfere Gesetze gegen Antisemitismus einsetzen und dabei auch die Definition von Judenhass deutlich ausweiten. Das geht aus einem Beschluss des Parteipräsidiums hervor. Demnach zeige sich Antisemitismus auch durch wieder aufflammende Ressentiments, die als vermeintliche Kritik getarnt sind. Zudem äußere sich Antisemitismus oft in Vorurteilen oder unterschwelliger Ablehnung. Beobachter sehen vor allem den Begriff vermeintliche Kritik als problematisch an. Sie befürchten, dass etwa Debatten über den Krieg im Nahen Osten künftig schneller als antisemitisch eingeordnet werden könnten. Auch die Formulierung unterschwellige Ablehnung gilt als schwer greifbar. Kritiker verweisen darauf, dass solche Begriffe kaum objektiv zu bestimmen sind. Damit, so die Sorge, könnte bereits fehlende Zustimmung unter Verdacht geraten. Die von der Kinder- und Jugendanwaltschaft Oberösterreich produzierte Kinderrechte-Zeitung wirbt für sogenannte Regenbogenfamilien. Sie ist für einen großen Teil der minderjährigen Schüler frei zugänglich. Das zeigen Daten, die die KIA selbst gegenüber Auf-1 mitteilte. Demnach lag die Auflage der letzten Ausgaben bei rund 40.000 Stück. Diese verteilen sich etwa zur Hälfte auf eine Ausgabe für Volksschulkinder und eine für Jugendliche ab 12 Jahren. Die KIA setzt offenbar bewusst auf eine umfassende Verbreitung. In Oberösterreich kommt etwa ein Exemplar auf jeden fünften Schüler. In dem Schreiben heißt es weiter, Zitat: Eine an der Schulgröße orientierte Belegmenge wird allen Schulen der Zielgruppe in Oberösterreich kostenlos zur Verfügung gestellt. Die tatsächliche Verbreitung könnte sogar noch höher sein. denn die Kia weist ausdrücklich auf Nachbestellungen und digitale Downloads hin. Auf eins hat die Bürger in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz gefragt, was sie von der Regenbogenwerbung für Kinder halten. Und es zeigt sich, der politische Mainstream hat dort eine Mehrheit.
Einerseits, ja, positiv, okay, denn es ist normal, ganz normal, es ist halt eine gewisse Anteil an der Bevölkerung. Ob das im Kindergarten gescheit ist, das bezweifle ich fast. Eher nein.
Das finde ich nicht gut. Ich habe andere Meinung. Ich glaube, dass Kinder sollen eine Mama und Papa haben. Mhm. Und ja, ich bin katholisch erzogen, also ich glaube, dass sie sollen nicht Kinder haben.
Ich denke mal, grundsätzlich ist es gut, wenn man Kinder offen erzieht. Also, dass auch viele Möglichkeiten im Leben gibt, auch in der Liebe. Das finde ich mal gut. Aber ob das jetzt so gut ist, muss ich gestehen, kann ich jetzt auf die Kürze nicht sagen. Aber das, was unternommen wird, finde ich mal super.
Ich finde das toll.
Ich finde es auch super.
Ja.
Ganz prima.
Also, habe ich nichts dagegen.
Sowas muss immer mehr gefördert werden. Das muss gesellschaftlich finanziert werden. Sonst passiert da nichts. Das ist echt notwendig.
Das Kind schon von klein auf lernt, dass das normal ist. Dass das nichts anderes ist. Und dass das nicht Ausgrenzung erfahren darf. Und für das ist dann schon gut, dass im Kindergarten auch dafür geworben wird.
Der Fall der sogenannten Kinderrechte-Zeitung ist nicht der erste dieser Art. Ähnliche Debatten gibt es seit Jahren. Bereits 2018 sorgte diese Broschüre für Proteste. Ihr Titel: Murat spielt Prinzessin, Alex hat zwei Mütter und Sophie heißt jetzt Ben. Die 144 Seiten umfassende Veröffentlichung wurde von der Berliner Landesregierung gefördert. Empfohlen wurde sie auch in anderen Bundesländern. Ziel waren ausdrücklich Anregungen für den Kita-Alltag, also für Kinder bis 6 Jahren. Die Verbreitung der Queer-Ideologie ist jedoch nicht auf Kindergärten und Schulen beschränkt. Für Diskussionen sorgt immer wieder das Hissen der Queer-Fahne an öffentlichen Gebäuden. Auch am Bundestag, wie Parlamentspräsidentin Julia Klöckner am Montag bekräftigte. Verwendet werden soll die klassische Regenbogenflagge mit horizontalen Streifen. Ein Sprecher der Bundestagsverwaltung sagte gegenüber auf 1: Damit folgt die Bundestagsverwaltung der vom Bundesministerium des Innern festgelegten Form. Grundlage ist ein Erlass der damaligen Innenministerin Nancy Faeser, der auf 1 aus Verwaltungskreisen vorliegt. Auffällig ist dabei: Faeser begründet die Genehmigung ausdrücklich mit politischen Zielen der Regierung. So verweist sie wörtlich auf den Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Der Erlass wurde von ihr persönlich unterzeichnet. Nach Einschätzung von Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens wirft dieses Schreiben Fragen auf. Wörtlich sagte er: Der Bundestag repräsentiert alle gewählten politischen Positionen. Faesers Erlass degradiert das Parlament zur Kulisse für Regierungspropaganda. Unklar bleibt, warum die Anweisung von ihrem Nachfolger Alexander Dobrindt bislang nicht aufgehoben wurde. Doch wie bewerten die Deutschen die Regenbogenflagge auf dem Reichstag? Auf 1-Reporter Roy Grassmann hat sich dazu am Berliner Hauptbahnhof umgehört, nur wenige hundert Meter vom Bundestag entfernt.
Da gehört eine deutsche Flagge rauf, würde ich sagen, ne? Also, ja. Ich meine, die deutsche Flagge darf auch nirgends mehr aufgehangen werden. Wird ja auch nur noch Palaver gemacht, nur noch Stress gemacht. Finde ich ein bisschen sinnlos, diese Diskussion. Ja, nee, gehört nicht darauf. Definitiv nicht. Also gerne Gebäude irgendwie zu Kulturzwecken, gar kein Problem. Aber ja, Verwaltung, Behörden oder Parlament oder sowas nicht.
Mir generell egal, was da oben dran hängt. Also ich denke auch, dass es tatsächlich andere Probleme auf der Welt gibt, wie jetzt eine Regenbogenfarbe auf ein Regierungsgebäude.
Also ich persönlich finde es richtig, dass die Flagge gehisst wird zu diesem Tag und würde es ehrlich gesagt auch bevorzugen, wenn man es zu anderen Tagen ebenso machen würde. Also ich finde die Diskussion insgesamt ein bisschen lächerlich, um ehrlich zu sein. Klingt immer so ein bisschen nach Kulturkampf, solche symbolischen Themen.
Ja, mir ist das grundsätzlich eigentlich wurscht, was da für eine... Das ist ein repräsentatives Gebäude und wenn Anlässe sind, können sie Fahnen hissen, so wie sie möchten. Also das ist... Und wenn es eine Regenbogenfahne ist, dann ist es Regenbogenfahne.
Mit Steuergeld wird Regenbogenwerbung für Kinder finanziert, doch in den Medien lesen sie davon nichts. Für eine wirklich umfassende Berichterstattung unterstützen Sie gern auf 1 mit Ihrer Spende. Alle Informationen dazu finden Sie unter auf1.tv/unterstützen. Das Thema bringt uns gleich zu unserer nächsten Meldung, denn zum Skandal um die Queer-Propaganda an Kindergärten in Oberösterreich bat auf 1 sämtliche Parteien im Landesparlament um ihre Position. Der SPÖ-Landtagsclub schrieb uns wörtlich: Zu Ihrer Anfrage teilen wir mit, dass wir mit von offizieller Seite als verfassungsfeindlich deklarierten Medien nicht zusammenarbeiten. Im weiteren Verlauf zitiert die SPÖ Oberösterreich wörtlich den aktuellen Verfassungsschutzbericht 2025, der am Montag veröffentlicht wurde. Darin hat der Geheimdienst aber auch den wachsenden Erfolg unseres Senders anerkannt. Auf 1 gelte, Zitat, als das mit Abstand reichweitenstärkste, rechtsextreme und heterodox extremistische Alternativmedium in Österreich. Knapp 300.000 Followerinnen und Follower auf Telegram. Und weiter: Auf 1 verbreitet verfassungsfeindliche Inhalte, antisemitische Verschwörungsnarrative und Desinformationen. Welche Verschwörungsmythen und Desinformationen auf 1 konkret verbreiten würde, wollten wir vom Verfassungsschutz und vom Innenministerium wissen. Doch wir erhielten darauf keine Antwort. Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet kommentiert die Einstufung von auf 1 als extremistisches Medium wörtlich: Politische Polemik des Verfassungsschutzes 100%, inhaltliche Argumentation 0,0. Derartige Äußerungen des Geheimdienstes sind wohl Teil eines breiteren Vorgehens. Der Ökonom Max Otte sagt im aktuellen Gespräch mit Stefan Magnet: Finanzcrash und Krieg drohen, Totalüberwachung und digitaler Euro sind fix, ein System, wie es Lenin nur erträumen konnte.
Jetzt stehen wir aber in der Verlängerung des Endspiels. Also jetzt ist sozusagen die Auflösung dieser ganzen Sachen, die sich da aufgebaut haben, irgendwann fällig. Ob das dann eine neue, freiere Welt wird oder ob es erstmal eine sehr repressive Weltordnung wird und auch Gesellschaftsordnung, zeigt sich noch. Wir stehen also jetzt nicht nur vor der Finanzkrise, sondern eben vor der geopolitischen Krise, vor der kompletten Umwälzung der Welt.
Das vollständige Gespräch von Stefan Magnet mit Max Otte sehen Sie unter dem Titel »Sie wollen Enteignung und Kontrolle«. Doch das System bekommt Risse. Exklusiv unter www.auf1.tv. Ärzte, die sich in der Corona-Zeit für ihre Patienten einsetzten, sehen sich teils mit harten Strafen konfrontiert. In manchen Fällen sind die Urteile schärfer als bei Vergewaltigungen. Wer etwa vor möglichen Risiken der Covid-Injektion warnte oder Atteste ausstellte, musste in einigen Fällen mit mehrjährigen Haftstrafen rechnen. So wurde die Ärztin Dr. Bianca Witschel zu 2 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt, wegen des Ausstellens von Maskenattesten. Sie sitzt weiterhin im Gefängnis. Auch Dr. Monika Jiang erhielt in erster Instanz eine Haftstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten. Zum Vergleich: Ein Staatsanwalt, der seinen 8-jährigen Sohn vergewaltigt hatte, erhielt im selben Zeitraum nur eine Haftstrafe von 1,5 Jahren auf Bewährung. Auf der Webseite der internationalen Initiative Ärzte mit Gewissen heißt es dazu wörtlich: Man muss diese beiden Urteile nebeneinander stellen, um zu verstehen, welche Werte eine Gesellschaft tatsächlich schützt und welche sie preisgibt. Ein aktuelles Beispiel einer verfolgten Ärztin ist Dr. Katrin Kessler. Sie sah sich mit insgesamt 7 Strafverfahren konfrontiert. Ein Vorwurf lautet, sie habe zu viel Impfaufklärung geleistet. So hätte umfassende Aufklärung eine negative Wirkung entfalten können. Zudem wird ihr vorgeworfen, Patienten eine Erklärung vorgelegt zu haben, in der es heißt, die Covid-Injektion gleiche der Teilnahme an einem Experiment mit ungewissem Ausgang. Dies sei nicht korrekt und daher unzulässig. Auch ein Aushang in ihrer Praxis wird ihr vorgeworfen. Darauf stand: Ich fordere Patienten nicht persönlich zum Tragen einer Maske auf. Es reicht, wenn die Politik das tut. Nach den zahlreichen Strafverfahren gab die Ärztin ihren Beruf und ihre Praxis auf. Sie hat nach eigenen Angaben kein Einkommen, kein Arbeitslosengeld und keine Rente mehr, sieht sich aber weiterhin mit erheblichen Verfahrenskosten konfrontiert. Dr. Katrin Kessler berichtet zudem, sie habe in der Corona-Zeit ihr Vertrauen in Wissenschaft und Ethik verloren. Besonders umstritten ist der Vorwurf, die Bezeichnung der Covid-Spritze als Experiment sei unzulässig. Dazu sagt Datenanalyst Tom Lausen:
Wir sehen das ja auch bei den sogenannten Impfungen, die bedingt zugelassen waren, wenig getestet. Man erzählt immer sich gegenseitig, dass es toll getestet war und noch nie so gut getestet wie zuvor. Wenn man es an Patienten anwendet, aber die nachträgliche Beobachtung, was sich Post-Marketing-Beobachtung nennt, wenn man die nicht ordnungsgemäß oder vollständig durchführt oder man unterlässt einfach bestimmte Schritte, dann ist es natürlich legitim für jeden einzelnen Patienten zu sagen, ich möchte das nicht haben, ich möchte in meinem Arm nicht eine neuartige Substanz haben, die möglicherweise völlig ungetestet einen großen Schaden in meinem Körper anrichtet. Und man hat die Leute gedrängelt, drangsaliert, mit Studien wie Cosmo versucht, in ihrem Verhalten zu verändern. Vielen ist das ja auch nicht gelungen, dagegen standzuhalten.
Zum generellen Umgang mit Kritikern, auch über die Pandemie hinaus, sagt Tom Lausen:
Das war ja der Zeitpunkt, wo dann auch die Kritiker verunglimpft wurden als damals Querdenker oder Rechtsradikale oder was auch immer. Ich kann das gar nicht mehr so von der Historie sagen, was zuerst da war. Und man hat sie dann sozusagen öffentlich stigmatisiert. Und Stigmatisierung, wissen wir alle, führt immer dazu, dass eine Diskriminierung stattfindet, bis hin zur Entmenschlichung. Das konnten wir dann sehen. Das heißt also, der Umgang mit Kritikern ist nicht aus Versehen so gelaufen, sondern über 2 bis 3 Jahre massiv absichtlich so gelaufen und läuft ja auch heute noch so, um möglichst die eigenen Taten zu verdecken und den Zorn und die Empörung auf diejenigen zu lenken, die darauf aufmerksam machen. Das sind ja alte Herrschaftstechniken.
7 Monate Haft bedingt und 43.200 Euro Geldstrafe. So lautete das Urteil gegen den früheren ÖVP-Clubchef im Nationalrat August Wöginger. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Wöginger rechtswidrig Einfluss auf die Besetzung von Ämtern im Finanzamt Braunau genommen hatte. Der Politblogger Gerald Markel kommentiert das noch nicht rechtskräftige Urteil gegen den ehemaligen ÖVP-Clubchef.
Der Rücktritt von Herrn Wöginger ist vor allem eine Niederlage des Bundeskanzlers. Wäre der Bundeskanzler, der selbst Anwalt ist, beim ersten Verfahren, also bei der ersten Runde des Verfahrens, nicht hingegangen und hätte den Leuten ins Gesicht gelacht und gesagt, mein August Wöginger ist unschuldig, während Wöginger im ersten Instanz eine sogenannte Diversion hatte. Eine Diversion bedeutet, ich gebe meine Schuld zu, aber die Staatsanwaltschaft sagt, dein Vergehen war nicht so streng, dass du dafür vorbestraft wirst. Es reicht, wenn du eine Geldstrafe bekommst. Auf diesen Deal hat sich Wöginger eingelassen. Und der Kanzler ging vor die Presse, hat auch darüber gepostet und sagt, mein August Wöginger ist unschuldig.
In der Schweiz sorgt aktuell eine Volksinitiative für hitzige Debatten. Die Nachhaltigkeitsinitiative der Schweizerischen Volkspartei will die Zuwanderung deutlich begrenzen. Konkret sieht die Vorlage vor, dass die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz bis zum Jahr 2050 die Marke von 10 Millionen Menschen nicht überschreiten darf. Die Masseneinwanderung gilt für viele als ein zentraler Faktor für aktuelle Herausforderungen im Land. Die Bevölkerung wuchs in den vergangenen 24 Jahren von rund 7,2 Millionen im Jahr 2000 auf mehr als 9 Millionen im Jahr 2024. Eine neue Umfrage deutet darauf hin, dass eine Mehrheit der Schweizer der Initiative zustimmen könnte. Eine Annahme hätte auch über die Landesgrenzen hinaus Signalwirkung. Wäre es auch ein mögliches Zeichen für eine strengere Migrationspolitik in Europa? Über die Nachhaltigkeitsinitiative stimmen die Schweizer am 14. Juni ab. Und wir kommen zum Interview des Tages. Der französische Journalist Mathis Royer schreibt für die Plattform Vox Europa. Im deutschsprachigen Raum kennt man ihn als Frankreich-Korrespondenten des Kompakt- und des Freilich-Magazins. Royer hat selbst erfahren, wie extreme Linke gegen ihre Gegner vorgehen. Bei Auf 1 schildert er den Ablauf einer typischen linksextremen Kampagne. Das Interview wurde ursprünglich auf Englisch geführt und mit künstlicher Intelligenz ins Deutsche übersetzt.
Die klassische extremistische Kampagne beginnt in den sozialen Medien, denn heute sind soziale Netzwerke der zentrale Ort für politische Ideen. Wenn man gewinnen will, muss man zuerst die sozialen Medien gewinnen. Und die linke Hegemonie weiß das. Deshalb werden anonyme Accounts genutzt. Likes, Shares, alles wird viral verbreitet, um eine Diffamierungskampagne zu erzeugen. Zum Beispiel gegen eine einzelne Person aus bestimmten Gründen. Es wird so viel Druck aufgebaut, dass anschließend die etablierten Medien Teile dieser Argumentation aufgreifen und gegen die betroffene Person verwenden. Die Viralität eines Falls wird dabei selbst zum Argument. Wenn etwas viral geht, erscheint es vielen als glaubwürdig. Die etablierten Medien greifen das auf und wenn Institutionen es übernehmen, wird es gewissermaßen real. Etwa indem jemand als rassistisch oder homophob dargestellt wird. Das ist gewissermaßen der dritte Schritt. Zuerst anonym im Internet, dann in den etablierten Medien und schließlich auf institutioneller Ebene. Das kann dazu führen, dass man seinen Job verliert, von der Universität verwiesen wird oder auch rechtliche Konsequenzen drohen, etwa polizeiliche Maßnahmen wegen angeblicher Hassrede. Und all das beginnt mit anonymen Aktivitäten im Internet.
Okay, jetzt sprechen Sie die etablierten Medien nicht nur als Beobachter dieses Prozesses an, sondern als aktiven Teil davon. Wie eng sind linksextreme Akteure und traditionelle Medien in Europa, insbesondere in Ihrem Heimatland Frankreich, miteinander verbunden?
Die Hauptmedien und antifaschistische Akteure stehen sich sehr nahe, weil in unseren Ländern, in Frankreich, aber auch in Deutschland und Österreich, heute eine antifaschistische Hegemonie besteht. Die Linke dominiert in Kultur und Medien. Und es müsse ein Gegengewicht aufgebaut werden, um eigene Narrative, eigene Stimmen und eigene Vertreter zu platzieren und sich zu verteidigen, wenn jemand von antifaschistischen Gruppen oder allgemein von der Linken angegriffen wird, einschließlich etwa islamistischer Akteure. Das werde sich künftig noch verstärken, da islamistische Strömungen in ganz Europa wachsen und aggressiver gegenüber einheimischen Europäern auftreten könnten. Die Verbindung bestehe zunächst in dieser Hegemonie. Antifaschismus werde als grundsätzlich positive Haltung dargestellt. Und viele Medien arbeiteten in einem System, in dem das so verankert sei. Hinzu komme, dass manche Journalisten direkt oder indirekt mit solchen Netzwerken zusammenarbeiten oder aus deren Umfeld Informationen erhalten, die dann in die Berichterstattung einfließen. Diese Informationen würden anschließend auch von etablierten Medien übernommen. Betrachtet man etwa Berichte über Martin Sellner, könne man manchmal den Eindruck gewinnen, dass selbst etablierte Zeitungen ähnlich argumentieren wie antifaschistische Aktivisten, möglicherweise weil entsprechende Informationen oder Notizen aus solchen Kreisen stammen.
Maybe it's from the employee who give these notes.
You have just mentioned...
Sie haben gerade das Thema Islamismus erwähnt. In deiner Rede hast du Parallelen zwischen den Methoden aktiver linksextremer Gruppen und islamistischen Terroristen gezogen. Kannst du uns dazu ein wenig mehr erklären?
Das beste Beispiel ist in Frankreich. Wir haben eine Partei, eine Bewegung namens La France Insoumise. Das ist eine französische linke Gruppe, aber heute noch französisch. Morgen wird sie natürlich muslimisch sein oder sie ändern einfach den Namen, weil unsere lieben weißen Linken es ja so lieben, LGBTQ-Werbekampagnen zu fahren wie alle Geschlechter sind gleich, Männer können Babys bekommen oder solchen verrückten Scheiß. Und die Muslime nutzen genau diese Schwächen, um in die Bewegung reinzukommen und sie gegen einige unserer Jungs zu verwenden. Ich erinnere mich in Mannheim. Ich glaube, letztes Jahr oder vor 2 Jahren, da wurde einer unserer Jungs erstochen in der Stadt, weil er Hassrede gegen Muslime verbreitet hat. Und solche Dinge werden mit der Zeit immer öfter passieren, weil die Linken den Muslimen Macht und eine Tribüne zum Reden geben. Aber später, wenn die Muslime stark genug sind, werden sie sich selbst vertreten. Und das tun sie jetzt schon. Ihre eigenen Kämpfe, ihre eigene Bevölkerung. So funktioniert das eben mit dem ethnischen Wählen. Und wenn wir die Einwanderung jetzt nicht stoppen, wird dieses Problem des ethnischen Wahlverhaltens für unsere europäische Demokratie immer größer und größer werden.
Das gesamte Interview mit Mathis Royer finden Sie unter www.auf1.tv. Auf 1 wird für Sie auch weiterhin internationale Gäste ins Interview holen. Unsere Berichterstattung unterstützen können Sie ganz einfach mit einem Klick auf das Formular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.